In das Haus mit der Adresse Salzstraße 3 zieht 1953 ein ungewöhnliches Paar ein, Hanni Rocco und Maria Prölls, genannt Hanni und Bobi. Hanni ist Violinistin, Bobi Pianistin und Künstlerin. Und beide sind ein beliebter Teil der literarisch-künstlerischen Bohème ihrer Zeit. Sie haben schon in etlichen Wohnungen in Frankfurt, Berlin, am Bodensee, aber auch in Paris und Amsterdam zusammen gewohnt. Seit Jahrzehnten machen sie alles gemeinsam und sind nicht ohne einander zu denken. Wo immer sie hinziehen, richten sie ein stilvolles Zuhause ein und laden gerne allerlei Gäste zu sich ein.
In Freiburg entstand wieder ganz schnell eine kulturelle Oase. In der Salzstraße, ein paar Schritte vom Münster entfernt, wurde eine Wohnung mit Überbleibseln des letzten Berliner Quartier gemütlich eingerichtet. Der Flügel gab dem Ganzen wieder Glanz und Bilder schmückten die Wände. Bald waren die beiden Frauen wieder Mittelpunkt angeregter Geselligkeit. Oft kamen Freunde von weit her, wohin es sie auch verweht hatte.
Als sie sich in Freiburg niederlassen, sind die beiden Ende 50 bzw. Anfang 60. Sie haben schon eine lange und bewegte Geschichte hinter sich. Hanni hat italienische, französische und friesische Wurzeln, Bobi jüdische und mitteldeutsche. Sie lernen sich als junge Frauen wahrscheinlich in Stuttgart kennen. Bobis Nichte Anne erinnert sich an die Besuche der beiden in ihrem Elternhaus.
Bobi gab ein Konzert in der Stadt. Sie war Pianistin. Von nun an kam sie immer mit Hanni an ihrer Seite zu uns, beschwingt und zielbewusst, mit lebhaften Bewegungen. Bobbys Locken hingen bis auf die Schultern. Bei ihrer schönen Freundin war sie ein wenig kürzer. Sie sah aus wie eine Mignon, sagte später Adorno. Wenn Bobby vor dem Konzert nervös war, ließ sie es sich nicht merken. Sie schien vollkommen unbekümmert in ihrer Heiterkeit. Diese Heiterkeit, die sie ausstrahlte, wurde von Hanni wiedergespiegelt. Hanni glaubte an die Freundin, mehr als an sich selbst, das spürte man. Bobby war dazu geboren, auf die Menschen in ihrer Umgebung zu wirken und Beifall zu haben. Hanni trat gern hinter die Freundin zurück und lächelte ihr zu, voller Zuneigung und Ermutigung. Bobby und Hanni erschienen mir bezaubernd in ihren festlichen Gewändern, Hanni ganz schmal, beide in ausgesprochen romantische Stellungen zu den Füßen meiner Eltern. Noch nie hatte ich Erwachsene auf dem Fußboden sitzen sehen, aber die beiden wirkten ja immer einzigartig und unglaublich jung.
Eine Mignon ist eine knabenhafte, zierliche, geheimnisvolle Mädchengestalt. Anne ist ganz verzaubert von Hannis dunklen Locken, schimmernden Haaren und ihrer schmalen Taille. Die meisten VerehrerInnen fliegen aber auf die selbstbewusstere Bobi. 1918 ziehen Hanni und Bobi nach Frankfurt, wo sie eine Kammermusikgemeinde gründen. Zu ihren FreundInnen gehören schon bald Theodor Adorno, Siegfried Krakauer und Walter Benjamin. Unter ihnen wird musiziert, diskutiert und geflirtet.
Schon diese erste gemeinsame Wohnung im Kettenhofweg wurde zu einem geselligen Mittelpunkt junger Menschen. Wenn Bobbys Verehrer für Hannis Geschmack zu feurig wurden, kam es zu gelegentlichen Temperamentsausbrüchen. Es wurde erzählt, Hanni habe einem der heraufstürmenden Anbeter, Adorno, im Treppenhaus eine Gipsbürste an den Kopf geworfen. Glücklicherweise traf sie nicht.
Nach einigen Jahren ziehen Hanni und Bobi weiter nach Berlin, wo sich ebenfalls schnell wieder ein künstlerischer Freundeskreis um sie bildet.
In ihrer liebenswürdigen, lebhaften und natürlichen Art waren sie auch in Berlin eine Attraktion. Sie fesselten Menschen, denen sie begegneten, und zogen sie, wenn sie ihnen gefielen, in ihren Kreis.
Als die Nationalsozialisten an die Macht kommen, bekommt Bobi als Halbjüdin Berufsverbot und darf keine Konzerte mehr geben. Hanni und Bobi versuchen, nach London ins Exil zu gehen, können jedoch dort keinen Fuß fassen und kehren 1937 wieder zurück nach Berlin. In der Folgezeit organisieren sie heimlich Hauskonzerte bei sich in der Wohnung, bei denen auch jüdische KünstlerInnen auftreten. 1943 fliehen sie vor der antisemitischen Verfolgung und den Bombenangriffen nach Hemmenhofen am Bodensee, wo Bobis Schwester wohnt. Die Historikerin Andrea Hoffmann erläutert.
Wegen ihrer Nähe zur Schweizer Grenze, die die Möglichkeit zur Flucht und dem Krieg Schutz vor den Bomben bietet, entwickelt sich die Höri im Dritten Reich zu einem Zufluchtsort für politisch und rassisch Verfolgte und Verfemte. Auch nach ihrer Niederlassung an der Peripherie des Reiches führt die Künstler ein Leben, das sich zwischen Widerstand und Anpassung, zwischen Untergrund und Öffentlichkeit abspielte. Einige von ihnen riskierten allerdings sehr viel, indem sie verbotene Kunst weiter unterstützten und produzierten, oder indem sie sich an der Fluchthilfe für verfolgte Juden in die Schweiz beteiligten. Im Großen und Ganzen waren sie jedoch bestrebt, der direkten Bedrohung durch das System auszuweichen und sich weitgehend zu arrangieren.
Auch wenn die Schweiz nur 1 Kilometer entfernt ist, ist sie doch kaum zu erreichen. Die Grenze ist geschlossen. Die Schweiz weist seit 1942 alle Flüchtenden ab. FluchthelferInnen drohen auf beiden Seiten der Grenze harte Strafen. Das bekommen auch Hanni und Bobi zu spüren, als sie Bobis Neffen Frieder bei der Flucht mit dem Boot über den See helfen und dabei erwischt werden.
Bobby und Hanni hatten bei den Einzelverhören vor lauter Eifer, sich gegenseitig zu helfen, widersprüchlich ausgesagt und kamen am 3. Januar 1945 in das Gefängnis der Konstanzer Gestapo. Ehe sie einem Transport nach Dachau zugeteilt wurden, konnte eine Freundin, unsere Hemmenhofer Nachbarin Hildegard Ruch, sie dank ihrem entschlossenen Mut davor bewahren. Als Kriegswitwe mit 3 Söhnen war ihr Status im Nazi-Deutschland leidlich stabil. Die Achtung vor dem Namen Ruch tat ein Übriges.
Ihre Kontakte retten beide vor der Deportation. Wie genau es Bobi gelingt, als Fluchthelferin und Frau mit jüdischen Wurzeln in einer Frauenbeziehung der Ermordung zu entgehen, ist nicht ganz klar. Anscheinend gelingt es ihr, sowohl ihr Jüdischsein als auch die Art ihrer Beziehung zu verbergen. Lesbische und bisexuelle Frauen werden im NS weniger direkt verfolgt als homosexuelle Männer, sind aber trotzdem vom Regime bedroht.
Basierend auf einer jahrhundertealten patriarchalischen Tradition, die Passivität zum weiblichen Geschlechtscharakter erklärte, schien eine selbstbestimmte weibliche Sexualität und damit auch Homosexualität undenkbar. Dies führte dazu, dass die Mehrheit der Nazis in der weiblichen Homosexualität keine Gefährdung der Volksgemeinschaft sahen. Nur wenige Fälle sind nachweisbar, in denen Frauen wegen ihrer Homosexualität verfolgt wurden, denn offiziell wurden sie meist anderer Vergehen, zum Beispiel politischer Unzuverlässigkeit oder der Wehrkraftzersetzung beschuldigt.
Frauenliebende Frauen werden nicht explizit strafrechtlich kriminalisiert, können sich aber auch keineswegs sicher fühlen. Zudem sind sie enormen gesellschaftlichen Konformitätsdruck ausgesetzt, denn die Rolle der Frau ist im NS auf Kindererzeugung und Erziehung festgelegt. Alle, die vom binären Geschlechtersystem in irgendeiner Form abweichen, sind gefährdet.
Frauen wurden wegen homosexueller Akte vor allem familiären Druck, Zwangsheiraten und Therapien ausgesetzt. Bei Männern wurde Homosexualität zumeist skandalisiert, bei Frauen entnannt. Dem ungleichen Zugriff auf die Sexualität entsprachen polarisierte Anforderungen an geschlechtskonformes Verhalten. Soldatischer Mann, Heldenmutter.
Im Fall von intersektionaler Betroffenheit, also der Überschneidung von verschiedenen Verfolgungsgründen, sind frauenliebende Frauen besonders bedroht. Gleichgeschlechtliche Sexualität ist häufig einer von mehreren Verfolgungsgründen, wie bei Bobi, die jüdisch und frauenliebend ist. Wann, wer, warum, von welcher Art von Verfolgung betroffen ist, ist im Nachhinein äußerst schwierig zu rekonstruieren.
Queere jüdische Opfer des Holocaust sind bis heute kaum ein Thema in der Historiografie. Das liegt auch daran, dass sie die dominierenden Kategorien verletzen. Fast immer wird der verfolgten Homosexuellen als Nichtjuden gedacht. Die jüdischen Opfer gelten implizit immer als heterosexuell. Dass sich diese Kategorien überkreuzen könnten, erweckt Unverständnis und Unbehagen.
So ist es auch bei Hanni und Bobi nicht mehr vollständig nachzuvollziehen, welcher Verfolgung sie ausgesetzt waren und wie sie es schafften, die NS-Zeit zu überstehen. Geholfen haben ihnen sicherlich ihre soziale und finanzielle Stellung und ihr Netzwerk. Als der Krieg vorbei ist, breitet sich bei den Höri-KünstlerInnen eine erleichterte Stimmung aus. Viele bleiben erstmal auf dem Land, weil die Versorgungslage hier besser ist, auch wenn die Nahrung oft vor allem aus Weißkohl, Rosenkohl und Kartoffeln besteht. Bobi hatte während der Kriegszeit angefangen zu malen. Ein früher Fan ihrer Kunst, die US-Amerikanerin Virginia Fontaine, besucht sie 1947 am Bodensee. Sie berichtet von ihrer ersten Begegnung mit dem Paar.
A noisy cowbell clanged as we opened the gate. Miss Prölz greeted us from her bathroom window, wearing a bathing suit. Hanni Rocco came out of the house and led us down to the beach where we sat on the seawall, talking until Maria made her appearance, this time in a dress. The two women were most cordial and friendly. Maria, a former concert pianist, now a painter, and Hanni, a violinist, have made a tolerable life for themselves in their small, attractive studio house, They make music together and live very quietly.
Hanni und Bobi hatten sich also in den späten Kriegsjahren weitgehend zurückgezogen und ein leises Leben gelebt, ganz entgegen ihren sonstigen Neigungen. 2 Jahre später verlassen sie die Höri und genießen ihre wiedergewonnene Reisefreiheit bei Aufenthalten in Basel, Paris und Amsterdam. 1953 lassen sie sich schließlich in Freiburg nieder.
Eigentlich hatte ihnen Italien vorgeschwebt, zugleich aber erkannten die beiden, dass sie die Sprache nicht genügend beherrschten und dass es wohl auch nicht möglich sein werde, sie noch so zu lernen, dass Gespräche hätten entstehen können. Und das Gespräch, der Gedankenaustausch, war doch eines ihrer Lebenselixiere.
Also ziehen sie innerhalb Deutschlands so weit wie möglich in den Süden. Bobi ist erfolgreich mit ihren Bildern und entdeckt nebenbei ihre Leidenschaft für das Kochen.
Auch dieses Handwerk betrieb sie mit dem Temperament und Drang zum Schöpferischen. Die Freundin stand ihr bei den Vorbereitungen bei und unterhielt die Gäste, während Bobby leidenschaftlich in der Küche wirkte. Wenn sie dann mit glühendem Gesicht und viel Aplomb ihre Schüsseln hereintrug, platzte sie fast vor Stolz über das gelungene Mahl. Sie kochte erfinderisch, sozusagen kühn.
In ihrer Wohnung in der Salzstraße, gemütlich eingerichtet mit alten Möbeln, Musikinstrumenten und zahlreichen Bildern an den Wänden, bewirten sie gemeinsam ihre Gäste. Doch knapp 10 Jahre nach ihrer Ankunft in Freiburg, 1962, stirbt Maria Bobi Prölz plötzlich und unerwartet an einer Sepsis. Alle in ihrem Freundeskreis stellen sich die bange Frage: Wie wird Hanni das überleben? Auf der Beerdigungsfeier spricht Adorno, der einst sogar 2 Musikstücke nach Bobi benannt hatte.
Freunde von nah und fern waren gekommen, alle in größter Sorge um Hanni. Sie hielt sich aufrecht, bis sie wieder in Freiburg war. Dann brach sie zusammen und lebte lange am Rande des Todes. Sie richtete sich auf an dem Gedanken, ihr ganzes Leben ganz der Erinnerung an ihre Freundin zu widmen. Mit ungeheurer Energie, unter dem Aufgebot ganz unvermuteter Kräfte, führte sie die erste Gedenkausstellung mit Bildern von Bobby im Schwarzen Kloster zu einem ungeahnten Erfolg. Es war, als ob nach dem Tod ihrer Freundin etwas von deren Kraft auf sie übergegangen wäre. Meist war Bobby diejenige gewesen, die das Freundinnenpaar nach außen hin repräsentiert hatte. Jetzt fand Hanni, die oft mehr nach innen kehrte, diese gewinnende Weise, auf Menschen zuzugehen. Natürlich ließ sie unbewusst auch ihren ganzen geheimnisvollen Mignon-Zauber spielen.
Hanni blüht im Alter noch einmal auf, lädt wieder Gäste in ihre neue Wohnung in der Jakob-Burckhardt-Straße ein und entdeckt ihre Leidenschaft für die Objektkunst.
Mit 80 Jahren fing Hanni Rocco an, Schaukästen zu gestalten. Bunte Plastikvögel, Konservendosen, getrocknete Blüten, Vergrößerungsgläser und vieles mehr kombiniert sie zu kleinen Szenen. Erinnerungsobjekte, Alltagsgegenstände und Fundstücke werden mit einfachen Mitteln zu ihren Akteuren. Ein besonderes Merkmal der Kästchen ist ihr Beziehungsreichtum. Oft geben die Titel Hinweise auf Personen, Künstler oder literarische Inhalte und reflektieren Hanni Roccos kritischen Blick auf ihr Umfeld und ihre Vorbilder.
Auf mehreren Ausstellungen in Freiburg präsentiert Hanni ihre Kunstobjekte. Sie, die immer ein wenig im Schatten ihrer Gefährtin gestanden hatte, emanzipiert sich von Bobi, ohne sich jedoch von ihr zu lösen.
Jetzt kam es zu diesem nur ihr gehörenden Erfolg, diesen Triumph über das Älterwerden, dieser magnetischen Anziehungskraft ihrer späten Vernissagen, die für alle, die von nah und fern kamen, wieder kleine Feste wurden. Nicht zuletzt für sie selbst, wenngleich sie auch anstrengend für sie waren. Keiner hätte geglaubt, dass es Hanni möglich sein würde, ohne Bobby zu leben. Und dann hatte sie, um die Erinnerung an die Freundin lebendig zu erhalten, ein eigenes Leben aufgebaut. Sie hatte ihren Schmerz in sich hineingedrängt. Sie klagte nie. Ernst und traurig war sie geworden. Ihr Lächeln war nicht mehr das glücklichste, strahlende von früher. Aber ihr Lebensmut war immer noch mal erwacht.
Hanni ist zu diesem Zeitpunkt schon über 90. Wenige Jahre später, im Januar 1990, verstirbt sie. Heute ist in Freiburg-Rieselfeld der Hanni-Rocco-Platz nach ihr benannt.